Moin. Du hörst Erfrischend Nordisch. In meinem Podcast geht es rund um das Thema Fotografie. Mein Name ist André Leisner. Podcast Folge 60. Wie anfangen mit der Makrofotografie? Mit der Makrofotografie habe ich mich in den Anfängen, also als ich mit der Fotografie angefangen habe, viel auseinandergesetzt und dann wieder aus den Augen verloren. Anfangs dachte ich, dass ich mit einem 100mm Makroobjektiv, damals Nikon, noch ganz locker Makrobilder machen kann. Also was heißt locker? Also dass das einfach mit einem One-Shot damit möglich ist. Und die Bilder, die man dann sonst so gesehen hat, da dachte ich ganz naiv, ja, das mache ich auch so. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, dass da bei weitem mehr zugehört. Zum einen ist das nicht ein One-Shot, sondern das ist meistens ein Stacking. Dann kommt da hinzu, dass spezielle Nahlinsen verwendet werden, entweder ein Lupenobjektiv. Ja, eine ganz spezielle Methode, um die Makrobilder zu machen, die man sonst so auf den Bildern sieht. Und da komme ich gleich zu einem ersten Punkt. Wenn man jetzt ein super knackscharfes Bild sieht von, sage ich zum Beispiel jetzt mal einer Fruchtfliege oder so, und die von vorne bis hinten scharf ist und man sich noch nicht mit dem Stacking beschäftigt hat und einfach jetzt nur in die Makrofotografie einsteigen möchte, dann ist es manchmal, ja, wie sage ich es am besten, ein bisschen schwierig, weil man sich damit vergleicht und das irgendwo erreichen möchte, aber eventuell gar nicht das Material hat, um das zu gewährleisten oder keine Stacking-Software nutzen möchte oder so. Dann kann es natürlich dann frustrierend sein, wenn man dieses Level gar nicht erreicht. Also man muss immer schauen, was steht mir zur Verfügung, was möchte ich erreichen und gegebenenfalls muss ich mir dann weiteres Material dazu kaufen. Und da möchte ich auf verschiedene Punkte einmal eingehen. Das sind zum einen bei den Kameraeinstellungen, je nachdem welche Kamera man nutzt, das ist natürlich auch jetzt extremst vielfältig. Bei der Makrofotografie setzt man sehr häufig einen Blitz ein. Und den Blitz, wie zum Beispiel bei der Porträtfotografie auch, den muss man ein bisschen weicher machen. Das macht man dann mit einem Diffusor. Jetzt muss man schauen, welche Art von Blitz setzt man ein. Also ich kann nur über meine Erfahrung berichten, ob man jetzt zum Beispiel von Godox so einen speziellen Makroblitz einsetzt. Habe ich auch mal versucht, hatte ich bei einer Koryphäe in der Makrofotografie gesehen und habe ich dann einfach auch mal mir zugelegt, aber dann gemerkt, ist vielleicht doch gar nicht so gut. Vielleicht sollte man in einer Verbindung mit einem anderen Diffusor doch einen anderen Makroblitz oder besser gesagt normalen Blitz würde dann auch ausreichen. Zum Diffusor selbst, das ist mit das Wichtigste. Welchen setzt man da ein? Ich habe jetzt von PopShield mir damals mal eingeholt. Den macht man vorne ans Objektiv ran, je nachdem, was man muss dann eben halt angeben, was für ein Objektiv man hat bezüglich des Durchmessers und dann wird er vorne rangeschraubt und ja, dann wird so ein kleiner Softschirm rübergelegt. Aber ich habe mich schon lange für einen anderen interessiert. Der war dann teilweise nicht mehr verfügbar. Und jetzt habe ich gesehen, von AK Diffusor gibt es einen neuen Aufsatz, der auch für mein Kamerasystem geeignet ist. Und den habe ich mir jetzt bestellt. Also muss jeder für sich selbst schauen. Es gibt auch diverse Tutorials, wie man sich einen selbst bauen könnte. Und zu den Kameraeinstellungen selbst mit dem Blitz. Ja, also man kann natürlich wie bei der Eventfotografie mit niedrigeren Verschlusszeiten versuchen, das Objekt, sag ich mal, wenn man jetzt Verschlusszeit oder so, bei der Eventfotografie ist ein 1/15, ein 1/30 ja durchaus möglich und trotzdem ein bisschen scharf. Ich habe bloß die Erfahrung gemacht, wenn ich zu niedrig gehe, trotz hoher Blende, was weiß ich, 10, dass draußen dann das Objekt dann trotzdem leicht verwischt. Deswegen nutze ich Verschlusszeiten von 1/160, 1/200 Blende. Also sollte man hoch, aber auch nicht zu hoch einsetzen, weil dann ja Verzerrungen sich ergeben. Da gibt es bei jedem Objektiv, kann man finden, technische Angaben, ab wann dann ab einer zu hohen Blende das Bild eigentlich der unscharf wird. Klingt zwar komisch, da muss man sich auch erstmal mit auseinandersetzen, aber da findet man allerhand dann zu und dann sagt man, okay, 5,8 oder 8er Blende, 10er Blende, das ist das absolute Maximum. Wenn man wieder darunter geht, sag ich mal 2,8er Blende, dann muss man von einem Objekt, auch von einer kleinen Fruchtfliege, durchaus mehr Bilder machen, um die dann von vorne bis hinten scharf zu haben. Das Ganze stackt man dann zusammen. Da kommen dann verschiedene Sachen eben halt zusammen. Was für ein Objektiv hat man? Wie nah kommt man ran? Wie macht man das Ganze? Also das Schwierigste an sich ist, die Kamera ruhig zu halten. Wenn man das mal ausprobiert hat, zum Beispiel Na, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwas anderem, finde ich. Wenn in der Makrofotografie zum Beispiel mit einem Zwischenring man sehr nah an ein Objekt rankommt, man hat jetzt, was ich, 65 mm oder 100 mm dazu einen Zwischenring und möchte dann zum Beispiel einen Marienkäfer fotografieren und geht dann mit dem Objektiv ran. Mit dem Zwischenring kommt man dann noch näher ran als sonst die Naheinstellgrenze. Dazu habe ich auch hier eine Sendung gemacht, was die Naheinstellgrenze ist. Dann merkt man doch, oh, wie stark man wackelt. Minimalste Bewegung. Man versucht natürlich, sich möglichst zu stabilisieren, indem man entweder die Kamera ganz nah am Körper hält oder sich hinkniet und dann den Körper als Stativ nutzt. Wäre natürlich cool, ein Stativ oder einen Makroschlitten zu nutzen, aber das sind meistens Stellen, wo die Insekten sitzen, die schwer zu erreichen sind, und da, bis man da irgendwo das Stativ so eingestellt hat und den Makroschlitten, ist das Insekt schon wieder weg. Muss man auch immer schauen, da kommen wir dann zu den Zeiten, wann fotografiert man am besten Insekten. Man kann natürlich auch Glück haben, dass man eine Fliege lange noch sitzen bleibt oder so, aber vielleicht eben halt in den frühen Morgenstunden bietet sich das ein bisschen eher an, weil da die Morgenstarre durch die Kälte noch vorhanden ist und da hat man es ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz muss man da eben halt auch auf die Suche gehen. Blitz habe ich kurz erwähnt, Diffusor habe ich kurz erwähnt. Einstelllinsen könnte man zum Beispiel auch, wenn man kein Makroobjektiv hat, eine Nahlinse nutzen, wie zum Beispiel eine Raynox 250. Die klippt man vorne auf das Objektiv rauf und damit kann man dann eben halt auch mit einer normalen Linse Makro fotografieren. Ich sagte ja anfangs, es kommt ganz drauf an, was für eine Ausrüstung du hast oder nutzen möchtest, oder vor allen Dingen auch, würde ich mir nicht gleich am Anfang alles zulegen, sondern wirklich erstmal schauen, ist das überhaupt was für dich? Weil ich habe jetzt so gemerkt, wenn man jetzt auch ein Stacking macht, wie aufwendig das Ganze eben halt ist. Wenn man einen Makroschlitten nutzen kann, weil man irgendwie ein Objekt fotografiert, was sich nicht bewegt, durchaus schwierig, mir ein richtiges Beispiel, da wäre eher eine Situation im Studio, da bewegt sich nichts, wenn du jetzt irgendwie ein Lichtzelt nimmst oder so, oder eine Apparatur, eine Halterung und eine Blume oder so fotografiert, da bewegt sich nicht viel. Aber draußen kommt dir dann doch ein bisschen Wind dazu, du bewegst dich selbst und da merkt man, oh, das ist ja gar nicht mal so leicht. Na okay, nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt den Marienkäfer nehme und den fotografieren möchte, dann muss ich zwei Sachen beachten. Zum einen jetzt, also nehmen wir nochmal die Kameraeinstellung. Es ist möglich, mit einem neueren System ein Bracketing mit einem Blitz zu machen. Zum Beispiel ich jetzt mit der R5 oder der R6 von Canon kann ich zwar Bracketing fotografieren, aber ich kann dazu keinen Blitz einsetzen. Das erschwert das Ganze schon mal, weil der Blitz, es fehlt immer das Licht, weil je mehr man die Blende schließt, desto höher man mit dem Blendenwert geht, desto mehr Licht braucht man. Und wenn man jetzt, das Objekt bewegt sich durch den Wind, es sitzt auf dem Grashalm, oder der Marienkäfer sitzt auf dem Grashalm, dann werde ich auch mit dem Bracketing nichts. Der Grashalm bewegt sich ein bisschen im Wind. Ich fokussiere vorne den ersten Fühler vom Marienkäfer, schalte Bracketing ein, 50 Aufnahmen zum Beispiel, drück rauf und vielleicht habe ich es geschafft, im ersten Augenblick den Fühler scharf zu stellen, aber durch den Wind bewegt er sich dann doch ein bisschen nach hinten, nach vorne und so weiter. Da wird man, Bracketing ist auch schwierig. Man hat in der Makrofotografie sehr viel Ausschuss auch mit bei, dessen sollte man sich auch klar sein. Man hat sehr viele Bilder, die man machen muss. Und worauf ich nochmal hinaus wollte, wie gesagt, manche Kameras haben die Option, dann eben halt auch gleichzeitig den Blitz mit nutzen zu können. Wenn du kein Bracketing hast, dann kannst du versuchen, Serienbildaufnahme und den Blitz, du abends Bracketing nach, fokussierst vorne den Marienkäfer, dann drückst du auf Auslöser, dann kommt es eben halt auch drauf an, ob dein Blitz die Recycle-Time hat, also sich schnell genug wieder auflädt, um dann eben halt mit der Serienbildaufnahme schnell genug hinterherzukommen, generell eben halt zu blitzen. Das kommt da eben halt auch hinzu, wenn man da eben halt kein so gutes Material hat und die Wiederaufladrate sehr gering ist. Dann kommt bei der Serien, wenn man Serienbilder macht, der Blitz eben halt nicht nach und dann löst er vielleicht jetzt jedes dritte Mal oder sowas aus. Und dann fehlen einem nachher Bilder beim Stacking. Das sieht man, wenn man zum Beispiel dann die Bilder zusammensteckt und dann gibt es immer mal wieder so einen leichten, ja, wie sage ich das mal, so eine Unschärfe oder so mit bei. Das ist dann der Bereich, wo dir ein Bild fehlt. Da denkt man dann, hä, was ist das? Wurde nicht richtig zusammengesteckt? Dann muss man sich nochmal alle einzelnen Bilder angucken. Dann sieht man, dass man, also meistens sieht man dann, dass da eben halt speziell eine Aufnahme fehlt. Bei den Stacking-Methoden, wie gesagt, Studio, Helikon Focus geht da. Wenn man jetzt draußen fotografiert, müsste man dann Photoshop nutzen. Ich mache es dann so in Lightroom. Ich schaue mir dann die einzelnen Bilder an, richte sie da zum Beispiel. Ich habe jetzt 20 Bilder oder 30 Bilder vom Marienkäfer gemacht. Dann markiere ich diese Bilder. richte den Marienkäfer schon mal über den Bildausschnitt aus. Das habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann trotz der automatischen Ausrichtung in Photoshop besser ist, als wenn man die unausgerichtet rüberzieht und dann in Layern öffnet. Also wenn man jetzt, wie gesagt, die 20, 30 Aufnahmen hat, markiert man die, sagt in Photoshop in Ebenen öffnen, dann öffnet Photoshop die, also und eins noch, man würde das Bild, die Bilder, die man gemacht hat, das erste Bild von den Tonwerten so anpassen, wie man haben möchte, die kopieren und dann auf die anderen anwenden. Das macht das Stacking nachher ein bisschen einfacher oder besser gesagt auch Photoshop ein bisschen einfacher, dann die einzelnen Details und so weiter zu erkennen. Und dann zieht man die, wie gesagt, auf Ebenen rüber. Dann geht man oben über Bearbeiten, automatisch ausrichten. Dann dauert das eine Zeit, je nachdem, was für einen Rechner man hat. Und danach, wenn das erfolgt ist, geht man dann auf Ebenen automatisch überblenden. Da schaut Photoshop dann, wo sind die Details im Bild vom Marienkäfer. Er nimmt dann hier von dem einen Bild den Fühler, von dem anderen Bild ein Stück vom Facettenauge, hier ein Stück vom Panzer und so setzt dann Photoshop selbst das Stacking zusammen und am Ende hat man dann ein Resultat. Bestenfalls hat man dann ein knackscharfes Bild, also Marienkäfer, den man dann von vorne vom Fühler bis hinten hin zum Panzer oder besser gesagt, sagt man da Panzer, komplett scharf hat. Sollte der Marienkäfer oder du dich vom Winkel her verändert haben, dann gibt es da so einen Halo-Effekt. Da mit Helikon-Fokus wird man da gar nicht. Du kannst es mal ausprobieren und auch die verschiedenen Varianten A, B und C. Die Beschreibung steht bei Helikon-Fokus mit bei, wofür, welche Art, welche Variante am besten geeignet ist. Aber Helikon-Fokus kriegt das nicht so ganz hin mit den Überschneidungen. Geht nur für Objekte, die eben halt starr sind. Und da deswegen, wie gesagt, nutzt man Photoshop. Aber nichtsdestotrotz kann es da auch vorkommen, der Marienkäfer hat den Fühler bewegt oder einen Fuß bewegt und dann sieht man eben halt ein verwischtes Bild, weil der Fühler dann doppelt drauf ist oder der Fuß in dem Sinne doppelt drauf ist. Und da fängt es dann an, ja, muss man mit Ebenen arbeiten, ausmaskieren. Also das ist sehr, sehr aufwendig. Ich habe in den letzten Wochen so viele Bilder gemacht und so viel Ausschuss auch produziert. Und natürlich, ich bin davon nicht frei, ich vergleiche mich dann auch mit anderen oder besser gesagt, ich lasse mich da inspirieren und schaue auch sehr, sehr viele Tutorials, um zu schauen, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich meine Hand ruhiger halten, welche Einstellungen sollte ich nutzen, sollte ich jetzt 65 mm Lupenobjektiv, sollte ich zweifache Vergrößerung nehmen, einfache Vergrößerung nehmen, da bin ich auch noch am Testen, aber man sollte das echt nicht unterschätzen, wie viel Zeit in so ein Bild reingeht. Also Porträtfotografie, da macht man natürlich auch mehrere Bilder, aber es ist absolut nicht vergleichbar, weil wenn man jetzt zum Beispiel, ich sagte ja schon, vom Marienkäfer 30 Aufnahmen macht und die Konstellation, also ich mache natürlich dann vom Marienkäfer 30 Aufnahmen, dann nochmal 30 Aufnahmen, je nachdem, wie lange der Marienkäfer eben halt an Ort und Stelle bleibt. Und so verfahre ich dann eben halt auch bei den ganzen anderen Insekten, bin auf Insektensuche. Da muss man wieder schauen, wie gesagt, mit der Mittagssonne, da sobald das Insekt sieht, dass sich da irgendwie was vor sich bewegt, dann ist das Insekt auch wieder weg oder es dreht sich ein Stückchen zur Seite und schon von der Serienbildaufnahme oder von den Einzelaufnahmen her darf man wieder von vorne anfangen. Also ich bin jetzt dazu übergegangen, von der Serienbildaufnahme weg, von dem Bracketing ist ja wie gesagt nicht möglich, weil da ich keinen Blitz nutzen kann. Ich nehme Einzelaufnahmen und fokussiere dann vorne den ersten Fühler, das Facettenauge, mache eine Aufnahme, dann mache ich noch eine Aufnahme. Ich habe ein Fokus-Peaking eingestellt, manuelle Fokussierung und sehe dann, wenn ich durch den Sucher schaue, was durch das Grieseln angezeigt wird, was scharf ist und bewege mich so durchs komplette Objekt und mache dann das erste Mal, weiß ich, 20, 30 Bilder, dann nochmal und dann schaue ich mir danach das Ganze in Lightroom an. Und es ist auch durchaus was mit bei, wo ich nicht ein tolles Stacking zusammen habe oder dann doch mir einzelne Bereiche fehlen, die dann verschwommen sind. Makrofotografie ist wirklich ein Bereich, sag ich mal, für sich wahrscheinlich wie alles, aber ich glaube, Makrofotografie ist genauso aufwendig wie Sternefotografie, möchte ich mal behaupten. Ich habe mich auch schon mal mit Sternefotografie beschäftigt, also was eben halt Nachführung und so weiter anbelangt, Ausrüstung und ja, ansonsten Porträtfotografie nicht vergleichbar, vielleicht noch in meinem Bereich jetzt die Irisfotografie auch vergleichbar, wobei ich die Learnings aus der Makrofotografie auch da wieder übernehmen kann und auch mal ausprobieren möchte, ob das dann besser funktioniert mit den Techniken, die ich jetzt in den letzten Wochen in der Makrofotografie gelernt habe. Ich sagte ja gerade schon, ich mache jetzt, wie gesagt, Einzelaufnahmen. Ich mache jetzt auch nicht Serienbildaufnahme. Wenn deine Kamera Bracketing mit Blitz kann, dann probier das auch, welchen Diffusor du nutzt. Ob du jetzt, wie gesagt, eine Nahlinse, ein Makroobjektiv, ein Lupenobjektiv, ein Zwischenring oder ein Objektiv in Retrostellung nimmst, da schau dir am besten mal Tutorials an bei YouTube, wird sehr gut erklärt und auch eben welche Vor- und Nachteile das Ganze mit sich bringt. Wenn du in die Makrofotografie einsteigen möchtest, einfach mal ausprobieren und schauen, ist das Ganze was für dich, auch die ersten Stackings mal machen und dann wirklich in sich reinzuhorchen, ja, möchte ich mich da weiter mit beschäftigen und dann kann man sich auch weiteres Material zulegen, weil meistens ist es ja so, kann ich das auch nur auf mich münzen, dass ich mir so viel zulege und dann nachher merke, oh, nee, vielleicht doch nichts oder ist mir, ich habe zu viel gekauft und hätte mir doch was anderes zulegen sollen, also da am besten mal schauen. Wie gesagt, Fokusdecking aus der Hand, sehr, sehr schwer, da das Ganze eben halt ruhig zu halten. Dann muss man eben halt schauen, wie man sich da stabilisiert. Ansonsten, ich gucke nochmal kurz, ich habe mir hier verschiedene Punkte notiert. Ich wollte dir aufführen, wie aufwendig das Ganze eben halt ist, wenn man da ja wirklich gute Ergebnisse erzielen möchte. Keine Frage. Ich habe auch in der Vergangenheit schon mal jetzt, also auch anfangs, als ich damals mit dem Makroobjektiv von Nikon angefangen habe, das 100mm, habe ich auch ein paar coole Shots gemacht und ja, für den einen oder anderen mag ein One-Shot-Bild auch schon ausreichen und für den ist vielleicht ein Stacking auch gar nicht interessant oder man möchte jetzt einfach nur Blumen fotografieren und da langt dann, wie gesagt, ein normales Makroobjektiv aus und muss vielleicht auch nicht speziellen Blitz und Diffusor und so weiter sein. Es kommt immer darauf an, wie tief man einsteigen möchte und wie scharf man ein bestimmtes kleines Objekt, eine Blume, ein Insekt oder sonstiges eben halt haben möchte. Das war jetzt mal ein kurzer Einblick in die Makrofotografie, mal wieder was Technisches, kein Interview. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du es noch nicht getan hast, meinen Kanal, meinen Podcast noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich, wenn du es tust und sage ciao und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung dalässt. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal. I'm still alone.